So, ich freue mich, bei euch zu sein und ich habe mich auch heute nicht von meinem oder nicht dem Fieber von meiner Tochter abhalten lassen, hier zu sein. Ich freue mich auf diese Themenreihe und ich habe eine Frage für euch. Woran erkennt man einen Veganer? Ganz einfach, der wird es dir sagen. Und zwar mehrmals. Es ist nicht schwer. Kompromisslos ist das Thema unserer Themenreihe. Und ja, es geht um Daniel. Wer hätte das gedacht? Nicht um mich, sondern es geht um den Propheten Daniel. Und kompromisslos, das war so ein knackiger Titel. Ja, das ist so ein bisschen entschieden, das ist ein bisschen kämpferisch und das ist vielleicht auch so ein bisschen gefährlich, bisschen kontrovers, keine Kompromisse. Das klingt ziemlich verbohrt, das klingt auch irgendwie ein bisschen wie ein Problem unserer Zeit, dass Leute nicht mehr fähig sind, Kompromisse einzugehen. Kann man denn dann überhaupt eine Themenreihe kompromisslos nennen? Ist das ein erstrebenswertes Ziel, so zu sein? Ich habe einfach mal in die Bibel geguckt und habe geguckt, wo das Wort Kompromiss in der Bibel vorkommt, und es kommt nicht vor. Es ist also ein kompromissloses Buch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Kompromisse sind eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache in unserem zwischenmenschlichen Leben. Ja. Du kannst keine Beziehung, kein Miteinander ist möglich, wenn nicht Leute irgendwie in der Lage sind, von ihren eigenen Vorstellungen, ihren eigenen Wünschen und ihren eigenen Ansprüchen ein bisschen zurückzutreten und denen des anderen zu begegnen. Und Leute, ich kann euch beruhigen, auch wenn das Wort Kompromiss nicht in der Bibel steht, das ist ein komplett biblisches Prinzip. Wenn wir zum Beispiel an Jesus denken, der hat ein Beispiel gebracht, der hat eine Geschichte erzählt von dem barmherzigen Samariter. Ja, der hat da so einen Verletzten am Wegrand gesehen und Jesus hebt ihn hervor, weil er ist von seinen eigenen Ansprüchen, von seinen eigenen Plan zurückgetreten und hat den Kompromiss eingegangen, dass er zu was, wo immer er hin wollte, später kam, weil er hat diesen Mann mitgenommen, hat dieser Person geholfen. Auch Paulus sagt, nehmt mich zum Vorbild in der Hinsicht, dass ich nicht meinem eigenen Vorteil diene, sondern ich setze mich dafür ein, dass ich anderen diene, damit die errettet werden. Ja. Ich weiß, das ist nicht die Definition von Kompromissen, aber es kommt dem schon relativ nah. Kompromissfähigkeit ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, gerade auch in unserer Gesellschaft, wo so viele Fronten aufgebaut werden und in letzter Zeit immer noch mehr Fronten, von oben nach unten, von rechts nach links, von jung nach alt, von Mann nach Frau. Es ist ein tragisches Spiel und da ist Kompromissfähigkeit ganz, ganz wichtig. Aber für eine echte Kompromissfähigkeit brauchst du auch einen Standpunkt. Wenn du immer nur nachgibst, hast du keinen Standpunkt. Es gibt einen Punkt und da heißt es bis hierhin und nicht weiter. Und dieser Punkt ist, und das ist zum Glück auch in unserem Rechtssystem also verankert, der beginnt da, wo es um mich selbst geht, wo es um meine Identität geht, wo es um mein Leben geht, ja auch wo es um meine innersten Überzeugungen geht. Da ist einfach auch eine gewisse Kompromisslosigkeit erforderlich. Und das ist die Herausforderung zu erkennen, wo ist das eine, wo ist das andere. Und diese Kompromisslosigkeit betrifft auch ganz, ganz besonders unseren Glauben, weil das ist ja etwas, was ganz tief in uns drin ist, was ganz tief mit unserer Identität verbunden ist. Und darum soll es gehen. Wir werden auch sehen, dass auch Daniel in seinem Leben sehr kompromisslos mit seinem Gott gelebt hat und trotzdem nicht ein verbohrter und kleinlicher Mensch war, mit dem man nicht auskommen konnte. Ganz im Gegenteil. Also passt auf, es ist ziemlich, ziemlich herausfordernd. Ich glaube, es ist ein super, super relevantes Thema für uns, für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft. Und ja, ehrlich gesagt, ich war in den letzten Tagen, wo ich mich jetzt intensiv auch nochmal mit Daniel beschäftigt habe, sehr beeindruckt einfach auch von ihm. Aber wer ist dieser Mann? Ich muss ein bisschen was zur Geschichte erzählen. Also das Volk Israel, zu dem Daniel gehört, das wurde von Gott immer wieder gewarnt, dass sie in ihrem Glauben, in ihrer Beziehung zu Gott Kompromisse eingegangen sind, wo Gott gesagt hat, nein, Ich bin euer Gott. Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Das haben die Israeliten nicht ganz so ernst genommen. Das ist interessant. Sie haben nie, zu keinem Zeitpunkt hat das Volk Israel gesagt, wir glauben nicht mehr an Gott, wir glauben nicht mehr an den Gott. Das haben die nie gesagt. Aber sie haben gesagt, naja, und das, was die da glauben, das ist eigentlich auch ganz gut. Das nehmen wir noch mit dazu und das ist eigentlich auch ganz gut. Aber ja, wir haben natürlich auch noch den Tempel von Yahweh, von unserem Gott. Und natürlich, das ist schon auch wichtig und so. Das ist auch schon, ja, wichtig. Ja, aber sie haben auch angefangen, dann so die Gebote von Gott so ein bisschen freier auszulegen, waren ein bisschen liberaler. Und eigentlich hatte Gott sie immer wieder gewarnt durch Propheten und gesagt, wenn ihr das nicht klar kriegt, Leute, ich möchte gern unter euch leben, aber ich erwarte, ich fordere von euch diese Kompromisslosigkeit. Ich bin der Gott, den es gibt. Es gibt keine anderen Götter. Ich bin doch nicht eifersüchtig, wenn es andere Götter gäbe und man könnte sich das frei aussuchen, aber es gibt keinen anderen. Alles andere ist Betrug. Und ich möchte euch einfach nur zeigen, was passiert, wenn man einem Betrug reinfällt, wenn man einem Gott glaubt, den es nicht gibt, und sich auf einen Gott verlässt, den es nicht gibt. Und so hat er zugelassen, dass letztendlich im Jahre 600 ungerade vor Christus der König Nebukadnezar von Babylonien Jerusalem, die Hauptstadt von Israel oder beziehungsweise von Juda, belagert und kassiert. Wow. In den ersten Kapiteln vom Kapitel Daniel steht sogar, dass Gott Jerusalem und den König von Juda und sogar den Tempel selbst, seinen eigenen Tempel, in die Hände von Nebukadnezar hat fallen lassen. Das war eine bewusste Entscheidung. Er hat nicht gesagt, oh, jetzt kann ich auch nichts mehr machen, sondern er hat es bewusst zugelassen. Und das muss man erstmal verdauen. Kompromiss, faule Kompromisse einzugehen. Also über diese Grenze, über die ich gesagt habe, hinweg, führt ins Elend. Und Gott lässt das auch zu. Nebukadnezar ist, und das werden wir auch noch sehen, wir werden uns noch ein bisschen mit ihm beschäftigen, wir werden sogar an einem Abend sehr ihn sehr fokussiert betrachten, ist ein sehr hochmütiger König und er macht mit seinen Widersachen oft kurzen Prozess, einfach weil er es kann. Aber er ist nicht dumm und dieser König Nebukadnezar, der hat eine Idee. Er sagt sich, ja toll, jetzt habe ich Jerusalem kassiert, ich könnte jetzt alle umbringen lassen, wäre gar kein Problem. Oder ich könnte sie alle gefangen nehmen, aber sie alle umzubringen, wäre wirtschaftlich nicht ratsam, weil würde das ganze Land ja brach liegen. Ich müsste Leute von woanders her ansiedeln, damit dieses Land auch irgendwie wirtschaftlich profitabel ist. Wenn ich die alle gefangen nehme, dann kostet das ein Schweinegeld. Und so hat er sich gesagt, nee, ich lasse die Unterschicht im Land, die sollen das Land bebauen und so weiter. Ich gebe denen auch, den Vasallenkönig, der die so beherrscht und kontrolliert und die Abgaben entrichtet. Das hat so semi funktioniert, musste Jerusalem ein paar Jahre später nochmal belagern und erobern. Aber okay, und er hat gesagt, ich werde die Oberschicht, die werde ich nach Babylonien verschleppen. Und ich werde die nicht nur einfach verschleppen und dort ansiedeln, sondern ich werde mir die Creme de la Creme dieser Leute raussuchen und die sollen das Beste vom Besten von unserem Land abbekommen und die sollen teilhaben und die sollen mitwirken, die sollen mitarbeiten, die sollen Hofbeamte werden an meinem königlichen Hof. Und so hat er seinen obersten Palastvorsteher, der heißt Ashpenas, heißt halt so, hat er gesagt, so, du sollst dir jetzt dort die besten Leute raussuchen. Und das sind interessante Kriterien, die er anwendet, wo er sagt, Leute mit diesen Kriterien, die nehme ich mir. Sie sollen, ich lese mal kurz vor, sie sollen jung sein, sie sollen von edler Herkunft sein, also gesellschaftlich anerkannt sein, sie sollen gesund sein, sie sollen gut aussehen, sie sollen klug sein und verständig, und eine umfassende Bildung haben. Das klingt so ein bisschen, als ich das so gelesen habe, das klingt wie so ein Aushang für eine Bewerbung. so eine Stellenausschreibung, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Wie eine Stellenausschreibung, ja? Ihr Profil. Sie sind jung, sie sind dynamisch, sie sind gesellschaftlich anerkannt, sie wollen etwas machen in ihrem Leben, sie haben Qualitäten, sie sehen auch noch gut aus für unser Image. Sie fördern unsere Corporate Identity. Ich sollte das nicht machen, weil ich nicht gesund bin. Und dann kommt ja der nächste Abschnitt in so einer Stellenausschreibung. Das ist ja dann so, das wären ihre Aufgaben. Und er sagt ganz klar, dass wir haben großartige Aufgaben. Wir haben Aufgaben mit Verantwortung, mit Entscheidungsgewalt, mit Aufstiegschancen. Sie sollen hier diesem Land auch mithelfen und so weiter. Und dann kommt ja der Abschnitt, wir bieten. Und auch da Nebukadnezar, der klotzt und kleckert nicht, der sagt, okay, Kost und Logis ist mit inbegriffen. Vor allem Kost. Ihr bekommt... Ihr werdet das, was? Ihr werdet an der königlichen Tafel werdet ihr speisen. Ihr bekommt ihr kriegt eine Ausbildung, ihr kriegt also quasi richtige Förderungen mit und ihr werdet in die Kultur und in die Sprache der Babylonier eingeführt, ganz, ganz intensiv. Ihr kriegt da wirklich ganz, ganz viel Angebot und vor allem habt ihr natürlich ganz, ganz große Möglichkeiten, hier wirklich Karriere zu machen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist so ein junger Israelit oder so eine junge Israelitin, du bist gerade kassiert worden, bist gerade Kriegsbeute, kommst in dieses Land und du hast wahrscheinlich in den letzten Jahren, du hast, gerade auch wenn du jung bist, hast du die letzten Jahre hauptsächlich Belagerungen erlebt in deinem Land und hast dich vielleicht auch da schon gefragt, was ist eigentlich mit diesem Gott los, dass der uns nicht beschützt, ja. Und jetzt kommst du in dieses Land und kriegst so eine Chance. Ist geil, oder? Damit hättest du nicht gerechnet. Vielleicht Kerker. Vielleicht so perspektivisch irgendwo mal wieder eine Existenz aufbauen, mühsam. Immer unter den Blicken mit diesen, diese Ausländer. Und dann kommst du direkt an den Hof des Königs. Geil, oder? Unter diesen Leuten, auf die dieses Kriterium oder auf die diese Kriterien zutreffen, ist jetzt Daniel. Weiß nicht, wie alt er war, er muss irgendwas zwischen, ich sag mal, 12 und 15 gewesen sein. Irgendwie so, dass er in einem Alter ist, wo er noch ganz viel lernen kann, wo noch ganz viel Potenzial in ihm liegt, wo man ihn aber auch noch sehr gut formen kann. Und da heißt es dann, unter den ausgesuchten jungen Männern aus Juda waren auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Werden diese vier Namen werden genannt, Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Und jetzt passiert etwas sehr Interessantes, denn sie kommen in diese Position, sie kriegen dieses Ausbildungsprogramm, dieses Förderprogramm, wo sie so die Sprache und die Kultur lernen, wo sie am Hof des Königs leben sollen und auch dort die Speisen genießen dürfen und diese super Ausbildung bekommen. Aber jetzt passiert was Merkwürdiges, sie bekommen neue Namen. Kann man sich erstmal denken, ja okay, meine Güte, und wenn sie mich nummerieren sollen, von mir aus, doch. Es ist aber sehr, sehr spannend, was hier passiert, weil Namen haben zu der damaligen Zeit eine ganz, ganz große Bedeutung. Und alle diese Namen von Daniel und diesen drei anderen, die haben einen ganz, ganz direkten Bezug zu ihrem Gott. Daniel heißt zum Beispiel, Gott ist Richter oder Gott ist mein Richter. Und jetzt bekommen sie neue Namen. Der Palastvorsteher gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Shadrach, Mischael, Meshach und Asaja Abednego. Ich habe die Bedeutung von den Namen jetzt nicht alles dabei, aber jeder einzelne dieser Namen hat einen direkten Bezug zu den Göttern der Babylonier. Belshazzar, also der Name, den Daniel bekommt, heißt so viel wie Gott, wie Baal ist mein Gott. Baal ist der Obergott, der Jupiter unter den Göttern der Babylonier. Und er tauscht quasi seinen alten Namen oder beziehungsweise sein Name wird ausgetauscht von Gott ist mein Richter zu Baal ist mein Gott. Baal ist mein Herr. Und das ist mehr als nur einfach ein attraktives Karriereangebot, eine Jobausschreibung, für die man halt ein bisschen was investieren muss. Hier wird ganz, ganz klar an seiner Identität gefeilt. Und sie wird verbogen. Sie wird nach den Vorstellungen der Babylonier, man kann es ihnen nicht unbedingt verübeln, sie haben ja auch ihre Interessen, nach ihren Vorstellungen zurecht gestutzt. Sie werden von ihren Familien getrennt, aus ihrem Land sind sie sowieso schon raus und von dem Tempel, der zentrale Punkt ihres Glaubens, sind sie auch entfernt worden. Jetzt ist die Frage, an dieser Stelle habe ich mich gefragt, was mag in Daniel vorgegangen sein und was würde in mir vorgehen? Es ist dann immer noch so, boah geil, das ist trotzdem eine super Chance und meine Güte, unser Gott haben sie ja auch irgendwie enttäuscht und jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir das Beste draus machen. Und ich meine, das ist ja eine super Möglichkeit, die hätte ich zu Hause in Israel nie gehabt. Oder hadern wir dann mit Gott und sagen, meine Güte, was soll das? Ja, schlage ich vollkommen über die Stränge. Oder ja, keine Ahnung, wie es euch geht. Ich habe da einfach mal versucht, so ein bisschen mich rein zu versetzen und es fiel mir gar nicht so leicht. Aber jetzt lesen wir in Vers 8. Daniel war fest entschlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Deshalb bat er den Palastvorsteher, nicht von den Speisen des Königs essen zu müssen. Das ist das Erste, was wir von Daniel hören. Ja, also zum einen, dass er diese drei Leute da an seiner Seite hat. Wir werden später noch von denen auch mehr hören. Diese vier Jungs werden auf jeden Fall eine ganze Menge auch zusammen erleben. Und Daniel fasst diesen Entschluss, eigentlich ein merkwürdiger Entschluss. Ja, hätte ja auch sagen können, nein, ich bleib bei meinem Gott und ich lehne das jetzt alles kategorisch ab. Ich mache das nicht, bringt mich halt lieber um oder so. Das wäre komplett kompromisslos gewesen. Aber das macht er interessanterweise nicht. Ich finde es sehr, sehr erstaunlich, was Daniel hier macht. Er macht das, was in seiner Position möglich ist. Er lässt sich nicht seine Identität berauben. Was er sagt, ist ja interessant, ne? Er sagt, er möchte sich vor Gott nicht verunreinigen. Das heißt, die Meinung, die Gott über ihn hat, ist ihm trotz allem immer noch wichtiger. Warum auch immer er diesen Glauben hat und gesagt hat, das, was Gott über mich denkt, ist mir wichtiger als alles andere. Es ist mir wichtiger als das, was der König über mich denkt. Es ist mir wichtiger als was dieser Vorsteher von mir denkt. Es ist mir wichtiger, was die anderen Israeliten denken, die sagen, bist du bekloppt? Das ist eine super Chance hier jetzt und das Essen ist auch geil. Und du hier willst das Essen ablehnen und den Wein verschmähen. Was ist denn da los? Und Daniel hält im ganzen Buch, ja, ist richtig lustig, die ganze Zeit, wenn über Daniel gesprochen wird, wird der Name Daniel verwendet und die Babylonier nennen ihn immer Belshazzar. Und Daniel quasi so die ganze Zeit, nein, das, ihr könnt mich so nennen, ich weiß auch, ich reagiere auch auf den Namen, aber ich weiß, wer ich bin. Mein Gott ist nicht Baal, Gott ist mein Richter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich dadurch, dass ich halt auch Daniel heiße, mit diesem Namen ein bisschen beschäftigt. Weil es hat mich erstmal, so dieser Name, Gott ist mein Richter, klingt jetzt erstmal nicht so wie, cool, klingt eher so ein bisschen bedrohlich, oder? Gott ist mein Richter und er sieht alles. Ja. Werd damit mal in der Pubertät groß. Ich bin nicht ohne Grund so geworden, wie ich bin. Ja. Nein. Es hat eine ziemlich lange Zeit gedauert und ich habe sehr lange Zeit auch irgendwie damit gekämpft, so mit dieser Bedeutung und mit diesem Bild von Gott als mein Richter. Bis es mir irgendwann wie eine Freiheit klar geworden ist, du kannst in der Bundesrepublik Deutschland von dem höchsten Gericht, nicht der höchste Richter, verurteilt, dann kannst du von keinem anderen Richter in Deutschland mehr für das Gleiche, was du getan hast, verurteilt werden. Jeder andere, der sagt, jeder regionale Richter und so weiter, das ist schon bei der obersten Stelle angekommen. Von unten nach oben, ja, es gibt immer höhere Gerichtshöfe, ist klar. Aber wenn es ganz, 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 ganz oben ist und der spricht dich frei, tja, dann können die anderen gegen abstinken. Und ich finde das ein super, super Bild, dass es, dass wenn Gott mein Richter ist, dann sind alle anderen nicht mehr meine Richter. Dann ist das Urteil von denen nicht mehr entscheidend. Und das macht Daniel hier klar. In seinem Fall macht das interessanterweise halt an diesen alten Speisevorschriften von dem Volk Israel klar. Er macht hier einen Unterschied. Und es ist nicht so ganz leicht gewesen. Der Vorsteher sagt erst, nee, wenn das der König mitbekommt, schließlich war das ein Befehl, dass ihr das essen sollt, dann macht er mich den Kopf kürzer und dann Daniel bleibt aber dabei und sagt nicht, okay, ja, dann ist es halt nicht so, dann muss ich jetzt halt, ich muss ja auch irgendwie diplomatisch rangehen an die Sache. Ne? Nee, er wendet sich an den nächstunteren, der ihm direkt überstellt ist, den Aufseher, nicht den, der direkt dem König unterstellt ist, sondern der, der direkt über ihm ist, also, ne, versteht das, und sagt, hey, ein Deal, ich schlag dir einen Deal vor, probier es 10 Tage, wir essen nichts von den Speisen, gerade auch von den Speisen, die auch euren Göttern geopfert sind, davon essen wir nichts, 10 Tage. Wenn wir danach irgendwelche Mangelerscheinungen und so weiter aufweisen, dann lass es gut sein. Und dieser Typ sagt, okay, ja, 10 Tage, das werde ich schon irgendwie verkraften. Und das Erstaunliche ist, an der Stelle, bis zu dem Zeitpunkt hat Gott noch nicht eingegriffen, außer dass er halt die Israeliten hat nach Babylon verschleppen lassen. An dieser Stelle heißt es dann, Gott half ihm, sodass der Palastvorsteher ihn wohlwollend anhörte. Und dann später, Gott aber gab den 4 jungen Männern Klugheit und Verstand, sodass sie alles begriffen und sich bald in jedem Wissensgebiet auskannten. Daniel besaß darüber hinaus die Fähigkeit, Träume und Visionen zu verstehen und zu deuten. Und Gott macht auch, dass diese 4 Jungs, die diese krasse Diät jetzt da durchziehen, dass sie nicht ein bisschen schwächer aussehen als die anderen. Ganz im Gegenteil. Sie wurden für kräftiger und vitaler befunden als alle anderen. Und Gott setzt noch einen oben drauf. Auch eure Fähigkeiten, die ihr jetzt hier gerade erlernt, ich booste die nochmal total. Ich lese nochmal die letzten Verse von diesem Kapitel und möchte ich nur noch ganz kurz was zusammenfassen. Am Ende der Zeit, die König Nebukadnezar festgesetzt hatte, sollten ihm alle jungen Leute zur Prüfung vorgeführt werden, als der Palastvorsteher sie zu ihm brachte. Und er sich mit ihnen unterhielt, zeigte es sich, dass Daniel, Hanania, Mishael und Asaja, ihr merkt, wir bleiben bei den ursprünglichen Namen, allen anderen überlegen waren. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen. Und so oft der König in schwierigen Fragen ihren Rat suchte, merkte er, dass sie 10-mal klüger waren als alle Gelehrten und Magier in seinem ganzen Königreich. Die waren nicht nur Klassenbester, die haben sogar auch die ganzen Senior-Partners in diesem krassen babylonischen Unternehmen in den Schatten gestellt, ums 10-fache. Einfach weil Gott gesagt hat, ihr seid in eurem Glauben mir gegenüber kompromisslos. Daniel blieb am königlichen Dienst bis ins erste Regierungsjahr des Königs Kyros. Das ist vielleicht für uns sehr uninteressant. Wer die Geschichte von Babylonien so ein bisschen verfolgt, der hat 70 Jahre in königlichen Diensten gestanden, deswegen auch im Schatten der Krone. 70 Jahre war der an der Spitze. So viele Könige wie der hat fallen und aufstehen sehen, glaube ich, gibt's keinen. Und dann immer ganz, ganz oben an der Spitze. Das ist ein unglaubliches Zeugnis für das, was Gott mit ihm vorhatte. Daniel hat sich nicht dafür entschlossen, Karriere zu machen. Und ich weiß auch nicht, ob der Umkehrschluss gültig ist, dass wir sagen, ja, wenn du kompromisslos mit Gott bist, dann wirst du voll der Karrieremensch und dann könntest du ja so, wir sind ja alle kleine Füchse, ne? Könnte es ja so Umkehrschluss machen, ja, okay, ich will ja auch beruflich erfolgreich sein und ich will ja auch was gelten und so weiter, deswegen mache ich mit Gott ganze Sache. Dafür hat sich Daniel nicht entschieden. Das Einzige, wozu sich Daniel hier entschlossen hat, ist: Ich will meinem Gott mehr gefallen. Ich will die Meinung meines Gottes über mich über die von allen anderen setzen. Und es fing nur bei ihm selbst an, bei der Frage: Was gebe ich ihm? Was lasse ich in mich, an mich hinein, an mich heran, in mich hinein? Wir stehen kurz vor der Fastenzeit. Und ich weiß nicht, wie du zur Fastenzeit stehst. Aber vielleicht gibt es schon auch so die letzten Jahre so diese eine Sache, wo du sagtest, wenn ich die Fastenzeit wirklich mal richtig, richtig ernst nehmen würde, dann würde ich das machen. Dann möchte ich dich ermutigen, das zu tun. Einfach auch, wenn Gott dir das aufs Herz legt, dass du das tust. Unser Richter sind nicht die Leute um uns herum. Und diese Welt wird uns immer wieder versuchen, auch zu verbiegen. Und es ist eine Herausforderung in dieser Zeit, kompromisslos zu leben. Wir haben vorhin schon von der Jenny den einen Vers gehört. Und ich möchte euch den auch gerne nochmal als Ermutigung mit ans Herz legen aus Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. So viel zur Einleitung. Eine kleine Sache. Nur die Sache mit dem Essen. Damit fängt die Geschichte von Daniel an. Und schon gleich im ersten Kapitel greift Gott in so krasser Weise ein, weil die Kompromisslosigkeit in unserem Glauben eine Bedeutung hat. Ich möchte auch gerade mit uns beten. Und dann geht's in die Hand. Herr, ich möchte dir danken für die Geschichte von Daniel. Wir sind heute eingestiegen und wir haben so ein bisschen die Rahmenbedingungen auch von dieser Themenreihe und die Rahmenbedingungen von Israel beleuchtet. Wir haben Daniel kennengelernt als jemanden, der sich nicht verbiegen lässt, der sich vor allem nicht seinen Glauben und seine Identität aus seinem Glauben heraus verbiegen lässt. Und Herr, du hast auch uns eine Identität gegeben. Du sagst, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und damit sind wir Kinder des Königs. Und wir brauchen uns nicht verbiegen vor dieser Welt. Ja, wir leben hier in dieser Welt und du hast auch gute Gedanken mit uns in dieser Welt. Aber du forderst uns heraus, immer wieder auch unsere Beziehung zu dir auf den Prüfstand zu stellen, wo wir dir folgen und wie wir dir folgen und was Kompromisslosigkeit für uns bedeutet. Ja, das war erst der Einstieg. Möchte ich bitten, dass du uns zeigst, was das für uns konkret bedeutet. Auch in den kommenden Tagen, in der Fastenzeit und auch in dieser ganzen Themenreihe. Amen.